Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Daily Podcasts. Heute am Freitag, dem 19. Februar 2021. Mein Name ist Richard Grasl und wir schauen heute auf das vergangene und natürlich auch auf das zukünftige Corona-Geschehen. Zuerst starten wir mit der guten Nachricht des heutigen Tages. Denn endlich sagt nun auch Bundeskanzler Sebastian Kurz, das, was alle schon lange hören wollen. Sofern das Infektionsgeschehen unter Kontrolle bleibt, könne man die Öffnung der Gastronomie mit dazugehöriger Teststrategie ab März andenken. Zuletzt war ja davon die Rede, dass erst rund um Ostern die Gastronomie geöffnet wird. Aber auch nur, wenn die Infektionszahlen dies erlauben.
Wenn es zu einem stark steigenden Infektionsgeschehen kommt, dann machen weitere Öffnungsschritte keinen Sinn. Wenn es aber gelingt, in den nächsten 10 Tagen das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu halten, dann können wir am 1. März Entscheidungen zu potenziellen weiteren Öffnungsschritten treffen.
Doch wie sehen unsere aktuellen Zahlen heute aus? Durch die Testungen in den letzten 24 Stunden wurden 1818 Neuinfektionen gefunden. Unsere 7-Tages-Inzidenz liegt damit wieder bei einem steigenden Trend und beträgt nun 121. Und wie auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober erklärt, ist Österreich mittlerweile eines der Top-Länder in Europa, wenn es um die Zahl der Testungen geht. Wenn die Zahlen also unter Kontrolle bleiben, wird beim nächsten Treffen am 1. März darüber entschieden, ob dieser lang ersehnte Wunsch auch tatsächlich umgesetzt wird. Corona begleitet uns also nun schon über ein Jahr und bald kommt es zum einjährigen Jubiläum und der ersten beiden positiven Testungen. Auf all dies und viel mehr blickt Gesundheitsminister Rudolf Anschober zurück und gibt auch einen Ausblick in die Zukunft. Im heutigen Interview mit Innenpolitikredakteur Christian Böhmer spricht er über ein Jahr Pandemie, was er über die Impfungen und die Stimmung im Land denkt.
Herzlich willkommen bei einem neuen Kurier-Talk hier im Stadtstudio des Kurier. Bei uns zu Gast ist heute Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Herzlich willkommen, danke fürs Kommen.
Sehr, sehr gerne, danke für die Einladung.
Wir haben ein Jahr, grosso modo, Pandemie hinter uns. Das ist auch der Grund für unser Gespräch. Sie haben, Herr Bundesminister, am 9. Februar gesagt, in einem Kurier-Interview, die Influenza ist das größere Risiko. Ein Jahr später klingt das fast bizarr, oder?
Naja, jetzt muss ich ein bisschen korrigieren, weil da muss ich darauf bestehen, dass korrekt zitiert wird. Es war eine Beschreibung der Ist-Situation. Damals hatten wir, so wie jedes Jahr, mit Ausnahme von heuer, bis zu 200.000 Erkrankungsfälle, was die Grippe betrifft, Grippe und grippeähnliche Erkrankungen. Wir wissen, dass wir jedes Jahr an die 1.000 Todesfälle haben und damals hatten wir noch keinen einzigen Pandemiefall, was Covid betrifft. Da waren wir noch in einer glücklichen Situation, 2 Wochen später was anders.
Was die meisten Leute umtreibt und die Frage, die sie beschäftigt, ist natürlich, wann werde ich geimpft? Das ist das, was viele Menschen sich fragen. Wann werden Sie geimpft, Herr Minister?
Ich weiß es nicht. Ich warte darauf, dass ich dann drankomme, wenn meine Gruppe an der Reihe ist. Das heißt, ich werde in der Phase 3 sein. Wir haben ja 3 Phasen in Österreich. Phase 1 und Phase 2 sind je nach Intensität jene Menschen, die das größte Risiko haben aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation oder aufgrund ihrer Alterssituation. Wir haben begonnen mit den Menschen, die in den Alten- und Pflegeheimen wohnen und dort arbeiten. Gruppe 1, das ist weitestgehend abgeschlossen. Und jetzt gehen wir Gruppe für Gruppe vor und die große, breite Masse wird ab April in der Phase 3 drankommen. Ich denke, da werde ich auch dazu zählen.
Ist es nicht eigentlich schade, dass man den Menschen nicht zumindest insofern eine Perspektive gibt, dass man sagt, du wirst in diesem Zeitraum drankommen? Also besteht ja, glaube ich, keiner auf einem Zeitpunkt, aber dass man sagt, okay, ich kann mich darauf einrichten, für mich wird es Juni, für mich wird es Mai, für mich wird es vielleicht erst August. Wäre das nicht sinnvoll?
Ja, das ist auch unser Ziel, dass wir das anbieten können, aber dann braucht man schon eine gewisse Sicherheit, was die Lieferungen betrifft. Wir sind ja beim Tempo voll und ganz abhängig von den Lieferterminen und den Liefermengen. Es ist bekannt, dass wir da mit einer Firma große Schwierigkeiten gehabt haben. AstraZeneca hat die Liefermengen drastisch reduziert. Das war dann eine intensive Auseinandersetzung, wo ich noch einmal sage, ich bin froh, dass ich Europäer bin. Ich bin froh darüber, dass wir ein europäisches Beschaffungsprogramm haben. Denn nicht auszudenken, wenn wir da immer alleine als kleines Österreich verhandeln hätten müssen. Wir haben Druck gemacht. Jetzt ist das, glaube ich, sauber paktiert. Und jetzt wird es zunehmend auch von den Bundesländern, die ja für das Umsetzen der Impfkampagne vor Ort verantwortlich sind, auch konkrete Daten und Termine geben für die einzelnen Gruppen, damit man eine Perspektive hat und weiß, zumindest in welchem Zeithorizont kommt man dran.
Ist es wirklich sinnvoll, dass man 9 verschiedene Homepages eingerichtet hat und dass es von Bundesland zu Bundesland variiert, was abgefragt wird, wann man drankommt?
Naja, wir haben uns darauf geeinigt mit den Bundesländern, dass der Bund, also wir, die entsprechende Beschaffung durchführen, die Logistik durchführen, den Impfplan verankern, der ist jetzt im Übrigen gerade per Erlass an die Länder ergangen, ist also verbindlich, was die Umsetzungsreihenfolge betrifft. Und dass umgekehrt auf der anderen Seite die Bundesländer die organisatorische Umsetzung durchführen. Das können die gut. Und ich hätte mir auch vorstellen können, dass das mehr aufeinander abgestimmt wird. Jetzt gibt es regionale Modelle. Das ist aus meiner Sicht auch okay, denn betreffen wird einen ja das, was man im eigenen Bundesland erlebt. Dort wird man dann eingeteilt, wird zugeordnet, erhält die Impfung. Und ich bin da recht optimistisch, dass wir jetzt zügig schneller werden in den nächsten Wochen. Ich glaube, das ist das Entscheidende, weil wir ja alle darauf hoffen, da hat sich die Stimmung ja absolut gedreht in Österreich. Im Dezember große Impfskepsis. Fast niemand hat mir gesagt, ich will möglichst schnell geimpft werden. Und jetzt ist das Einzige, was ich noch höre, wann komme ich endlich dran? Das ist gut so, die Stimmung passt. Und jetzt geht es darum, möglichst schnell alles zu verimpfen, was nach Österreich kommt an Impfstoff. Und wir werden deutlich zulegen, was die Mengen betrifft. Vertragsabschlüsse sind da, die Garantien sind da diesbezüglich. Und wir werden die Situation haben, dass wir ab April, zweites Quartal, dann wirklich groß in die Breite gehen und zwischen 80 und 100.000 Dosen pro Tag verimpfen werden.
Was sagen Sie Menschen, die sich das aussuchen möchten? Die sagen, na, ich möchte aber lieber diesen oder jenen Impfstoff haben, der ist mir zu sicher, zu unsicher.
Zwei kurze Antworten. Das eine ist, ich habe im Dezember viele Gespräche gehabt, unter anderem mit Ärztinnen und Ärzten, die wir gesagt haben, bei aller Freundschaft, bei allem Verständnis, ich bin ein absoluter Impfbefürworter, aber mit diesem BioNTech-Impfstoff möchte ich nicht geimpft werden. Das war die damalige Meinung, die ganz präsent gewesen ist. Jetzt höre ich das Gegenteil. Jetzt richtet sich eher die Stimmung gegen AstraZeneca. Ich muss sagen, und das antworte ich jedem, wir haben eine hervorragende Marktzulassungsbehörde, die EMA auf europäischer Ebene. Was von der genehmigt wird, ist ein ausgezeichneter Impfstoff. Mir ist es in meiner Situation völlig gleichgültig, mit welchem Impfstoff ich geimpft werde. Hauptsache, ich werde geimpft und je früher, desto besser.
Also wenn Sie morgen AstraZeneca bekommen könnten und in einem Monat Pfizer, was würden Sie machen?
Erstens können wir es uns in Österreich und auch international nicht aussuchen. Das wäre das Chaos in der Logistik. Es wäre wirklich programmiert. Und wenn man bei einer Gruppe einmal Ausnahmen macht, dann kommt die zweite und die dritte mit Recht. Und zweitens, ich würde den Impfstoff nehmen, den ich zuerst kriege.
Die zweite große Frage, die die Leute umtreibt, ist die Frage der Öffnung. Ich habe ein bisschen nachgeschaut. Wir haben im Frühjahr mit Mühe 1200, 1500 PCR-Tests am Tag geschafft. Jetzt testen wir 250.000 Mal am Tag plus die Schultests. Das würde ja eigentlich implizieren oder heißen, dass man da viel mehr jetzt möglich machen kann. Warum passiert das nicht?
Naja, weil wir einerseits die großartige Situation haben, dass wir tatsächlich die Testungen so wie wenige in Europa vorangebracht haben. Das ist gut so. Wir sind ja mittlerweile in allen Diskussionssendungen in Deutschland präsent, weil auf die deutsche Bundesregierung mittlerweile der Druck herrscht, ähnlich wie Österreich vorzugehen in dem Zusammenhang. Ich halte das für ganz hervorragend, ganz in die Breite zu gehen mit den Testungen. Wir haben ja im Dezember versucht, Massentestungen durchzuführen. Damals waren 20-30% der jeweiligen Bevölkerung beim Test dann auch tatsächlich anwesend. Die Zutrittstestungen zum Friseur haben es ermöglicht, dass wirklich breite Bevölkerungsschichten jetzt getestet werden. Das ist hervorragend, es funktioniert sehr, sehr gut, wird gut angenommen. Alle arbeiten mit, was das Angebot von Gratistestungen betrifft. Ich finde es wichtig und gut, dass die öffentliche Hand da die Finanzierung übernimmt und die Bürger machen mit. Super, großer Schritt nach vorne. Zweite Situation aber, und das ist die kritische Seite der Medaille, wir haben gleichzeitig seit Jänner das sehr starke Zunehmen in ganz Europa von Mutanten, von Mutationen des Wirtsstamms, also des Urstamms der Covid-Pandemie. Die sind besorgniserregend, weil sie 30-40% ansteckender sind. Und das Problem ist, dass ihre Ausbreitung etwa im Osten Österreichs, zum Beispiel in Wien, schon bei 50% ist. Und das heißt, dass dann, wenn diese neuen, gefährlicheren, riskanteren Mutationsvarianten die Dominanz erhalten, dann wird sich das negativ auf die Zahl der Neuinfektionen auswirken. Deswegen halten wir mit einem 5-Punkte-Programm dagegen. Intensivstes Controlling dieser Mutationen, Punkt 1. Wir sind das einzige Land in Europa, das alle positiven PCR-Tests auf Mutationsverdacht überprüft. Screening-Programm sehr, sehr gut, sehr wichtig, sehr intensiv. Zweitens, das hier, FFP2-Masken, höheres Ansteckungsrisiko, braucht höheren Schutz. Deswegen die Masken. Dritter Bereich, das Testen. Viertens, wir setzen ganz stark auf ein sehr offensives Contact Tracing, Kontaktpersonenmanagement durch die Länder, damit ich rasch drauf komme, wo ist eine Infektion, die schnell abgrenzen kann. Und der fünfte Bereich ist das große Impfprogramm. Das sind die 5 Punkte, das ist unser Österreich-Plan, damit die Mutation nicht dazu führt, dass uns unser Ziel, nämlich schrittweise wieder zu öffnen, wieder verhagelt wird.
Der Herr Bundeskanzler hat anlässlich dieses einen Jahres gesagt, das Blatt hat sich gewendet, hat insbesondere bei der Gastronomie Erleichterungen in Aussicht gestellt. Sie sagen, vor 1. März, mit Verlaub, kann man das sicher nicht andenken, weil es ist noch zu volatil. Was stimmt jetzt?
Denken kann man an alles. Bundeskanzler und ich telefonieren, ich glaube, 2-3 Mal am Tag mittlerweile über all diese Fragen. Es ist eine super Kooperation, hervorragende Zusammenarbeit. Ist auch besser geworden, noch intensiver geworden. Wir sind uns dazu 100% einig. Es müssen die Zahlen passen, die Infektionssituation passen. Und es müssen die Öffnungskonzepte passen. Und da habe ich den Eindruck, dass viele Branchen hervorragend mitgedacht haben. Denke etwa an den Sport, ich denke auch an die Gastronomie. Es kommt immer darauf an, wo beginnt man zu öffnen, unter welchen Bedingungen, zu welchen Zeitpunkten zum Beispiel auch. Und nicht zu vergessen, der Kulturbereich, der es ja schon bewiesen hat, dass es kann, dass er diese Situation sehr gut kontrollieren kann. Das heißt, wir werden am 1. März, so wie immer vorhergesagt, so wie immer angekündigt, und dabei bleibt's, uns zusammensetzen, uns die aktuellen Evaluierungen der Experten und Expertinnen ansehen, mit den Landeshauptleuten gemeinsam und dann gute Entscheidungen treffen in Richtung Ostern. Bis Ostern ist die schwierigste Phase, weil wir da die Phase haben, wo die Mutationen die Dominanz schaffen werden. Das ist vorhersehbar. Und weil wir ab Ostern dann bei den Impfungen schon relativ weit sind. Das heißt, das wird uns zugutekommen. Mein Ziel ist, dass wir bis kurz nach Ostern rund 1 Million Menschen bereits geimpft haben werden. Das heißt, alle Risikogruppen geimpft haben werden. Und dann wird's, so hoffe ich, zumindest wärmer. Und die saisonale Komponente, die hilft uns natürlich zusätzlich.
Was die Leute mitunter verunsichert, ist auch eine Unterschiedlichkeit oder sind Unterschiede bei öffentlichen Aussagen von Wissenschaftlern und Experten. Die AGES zum Beispiel, Daniela Schmidt, Infektionsbiologin von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, hat gemeint, die Volksschulen hätten eigentlich nie geschlossen werden müssen. Es gab die Debatte um die Masken. Ich erspare Ihnen das jetzt alles. Wie gehen Sie damit um, dass teilweise von Experten Ihre Maßnahmen auch konterkariert werden oder das gesagt wird, das sei nicht so?
Ja, natürlich ist das weder für die Öffentlichkeit noch für mich persönlich einfach. Für die ganze Bundesregierung ist das schwierig. Wir wollen ja evidenzbasiert arbeiten, aber wenn die Evidenz umstritten ist, dann wird es schwierig. Und mein Zugang und auch die in der Bundesregierung generell ist dann jener, dass wir auf der sicheren Seite sein wollen. Denn wenn eine Seite sagt, du kannst mehr riskieren, eine andere sagt, das wäre zu gefährlich, dann müssen wir, nachdem die Gesundheit, der Gesundheitsschutz die erste Priorität für uns ist, auf dieser sicheren Seite bleiben. Deswegen sind wir den Weg bei den Schulen gegangen. Aber mir ist es schon sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt die Schulen geöffnet haben, aber in einem Schutzprogramm, das eben ganz zentral auch auf die Testungen aufbaut.
Sie haben vorher Deutschland angesprochen, da kommt mehr und mehr auch die Debatte über die Kollateralschäden. Das heißt, all das, was jetzt möglicherweise durch diese Pandemie auf uns zukommt, mittel- und langfristig, gerade bei der Gesundheit, das ist ja Ihr Job, gibt's da, das AKH hat gesagt, bei der Kinderpsychiatrie wird triagiert, Herzinfarkte werden nicht mehr erkannt, die Reaktionszeiten sind dramatisch nach oben gegangen, Suizide etc. Womit rechnen Sie jetzt eigentlich an Kollateralschäden? Das ist ja möglicherweise noch das viel größere Paket.
Naja, das eine ist, wir haben ja die Auswirkungen des ersten Lockdowns im Frühling sehr breit evaluiert und sind da drauf gekommen. Ein Grundthema, ein Grundproblem war, dass viele Menschen geglaubt haben, das Spital ist kein sicherer Ort und deswegen zu Nachuntersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen etc. nicht gegangen sind. Das war ganz negativ, weil natürlich eine Voruntersuchung etwa im Bereich Brustkrebs eine ganz entscheidende ist. Und je früher ich einen Allfall Ausbruch entdecken kann, desto besser ist es für die Heilbarkeit dieser Situation. Und deswegen haben wir jetzt im zweiten Halbjahr sehr stark darauf gesetzt, dass wir auch das Spital in der Kommunikation als sicheren Ort kommunizieren. Das hat auch gestimmt, das stimmt auch. Und wir sehen, dass die Beteiligungsraten jetzt deutlich nach oben gegangen sind bei den Untersuchungen. Das ist ein Bereich, der gut funktioniert. Ein Bereich, wo wir was zu tun haben, ist, dass aufgrund der doch recht langen Schulschließungen etwa die Frage der Kinderimpfungsprogramme teilweise ziemlich verschoben ist, weit wir unter den Zielen sind. Das heißt, da müssen wir einen Gang zulegen, das werden wir auch tun, um im nächsten halben, dreiviertel Jahr diesen Nachholbedarf auch tatsächlich wieder auszugleichen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, der schwierigste. Deswegen habe ich jetzt auch einen eigenen Beraterstab nur für diese Fragen gegründet, mit den besten Profis, die ich finden konnte, und alle machen mit, das ist großartig, ist die Frage der psychischen Auswirkungen in unserer Gesellschaft, gerade auch bei Kindern und bei Jugendlichen. Ich glaube, wir haben sehr viel auf Kinder geschaut, das ist wichtig. Wir haben sehr viel auf ältere Menschen geschaut, Stichwort Alten- und Pflegeheimen, Stichwort Hochrisikosituationen. Auch das war wichtig und da hatten wir große Erfolge. Es schaut jetzt viel, viel besser aus, was diese Infektionszahlen betrifft. Ein Problem sind die Jugendlichen, diejenigen, die zum Beispiel gerade die Schule verlassen. Da sehe ich große Schwierigkeiten, große Probleme, die auf uns zukommen. Und wir haben deswegen jetzt auch fixiert, dass wir Unterstützungsmaßnahmen massiv verstärken, unter anderem das Jugendcoaching in Österreich. Das heißt, dass dich jemand in der Situation, wo du vielleicht ein bisschen durch den Wind bist, weil du die letzten Monate in der Schule eine sehr ungeregelte Situation mit Verlust von Tagesstrukturen etc. etc. gehabt hast, dass du in der nicht alleine bist, begleitet wirst, mit dir gemeinsam eine Perspektive für dein Leben, für deinen Ausbildungsweg, für deinen beruflichen Weg geschaffen wird, erarbeitet wird. Darauf setze ich ganz, ganz stark, auch was Vorausbildungen betrifft, damit Jugendliche, die es ein bisschen schwerer haben, es schaffen, dass sie dann gut in die Ausbildung einsteigen.
Das letzte Jahr war ein ständiges Auf und Ab und hin und her. Um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, hat es daher eine Menge Pressekonferenzen gegeben. Für den einen oder anderen vielleicht aber sogar eine Spur zu viele. Auch heute hat wieder eine Pressekonferenz stattgefunden, in der Verfassungsministerin Caroline Edtstadler einen unabhängigen Staatsanwalt fordert. Unser Tweet des Tages stammt daher von @evaz, die hierzu schreibt: Shoutout an die Journalistin, die Edtstadler fragt:
Ja, Frau Ministerin, zurück noch einmal zur ersten Frage. Mir ist nicht ganz klar, was der mit Verlaub Zweck dieser Pressekonferenz ist. Sie haben eine eilig einberufene Pressekonferenz gemacht und letztlich keinerlei Neuigkeiten gesagt. Auch inhaltlich nicht. Also worauf wollen Sie eigentlich hinaus mit dem Auftritt heute?
Sie kritisiert damit also, dass eine Pressekonferenz ohne Neuigkeiten stattgefunden hat. Damit verabschiede ich mich von heute. Ton und Schnitt sind von Dominik Katzian. Mitgearbeitet hat heute Sarah Weißkram. Wenn euch gefällt, was ihr hier gehört habt, dann abonniert den Podcast zum Beispiel auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Mein Name ist Richard Grasl. Ich wünsche euch einen schönen Freitagabend, ein schönes Wochenende und wir hören uns am Montag wieder beim Daily Podcast des Kurier.